Ja, die Geschichte, die uns heute in dieser Predigt beschäftigen wird, gehört zu meinen Lieblingsgeschichten, die wir im Neuen Testament finden. Sie erzählt nämlich von Hingabe, sie erzählt von Freundschaft, sie erzählt davon, wie Gott ist, wie Gott handelt und sie spricht von Hoffnung, Hoffnung, die wir haben dürfen. Wir finden die Geschichte unter anderem im Markus-Evangelium niedergeschrieben, Kapitel 2, und wir starten gleich in die Geschichte hinein, wenn ich uns die Verse 1 bis 12 aus Kapitel 2 des Markus-Evangeliums vorlese. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab und durch die Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten: Was bildet der sich ein? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte: Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder ihn zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf: Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen: So etwas haben wir noch nie erlebt. Worte des lebendigen Gottes. Amen. Vier Freunde, ein Ziel. Sie wollen einen Gelähmten zu Jesus bringen, damit Jesus diesen heilt. Dummerweise sind sie nicht die Einzigen, die zu Jesus wollen. Als sie zu dem Haus kommen, in dem Jesus sich aufhält, ist bereits kein Durchkommen mehr möglich. Innen gibt es nicht einmal mehr Stehplätze und auch vor dem Eingang, vor der Haustür, da drängen und drücken die Menschen dermaßen, dass es für sie zu viert plus den Gelähmten, den sie da in ihrer Mitte haben, nicht die geringste Chance besteht, auch nur in die Nähe von Jesus zu kommen. Was tun? Umkehren? Das ganze Unternehmen abblasen? Kommt nicht in Frage. Fieberhaft überlegen sie, hilfesehend um sich schauend, gucken sie, was es für Möglichkeiten gibt. Und dann fällt ihr Blick auf die Außentreppe, die aufs flache Dach des Hauses hinaufführt. Und da kommt ihnen die entscheidende Idee. Sie steigen der Menge, die sich um Jesus herumdrängt, buchstäblich auf den Kopf. Aufs Dach. Und dort oben, schön in der Mitte, genau über Jesus, beginnen sie, das Dach abzutragen. Zuerst die Schicht aus festgestampfter Erde und dann die Lagen aus Zweigen, Stroh und Lehm, mit denen die Zwischenräume zwischen den Dachsparren ausgefüllt waren. Und schon haben sie ein Balkenviereck freigelegt, groß genug, um die Matte mit dem Gelähmten nach unten zu lassen, genau vor die Füße von Jesus. Ganz schön anstrengend, aber doch auch ganz schön einfach. Ich finde eine tolle Geschichte, die sich da in Kapernaum am See Genezareth zugetragen hat. Ein Mann dringt durch ein Loch im Dach in das Haus ein und bald verlässt er das Haus durch die Haustür. Vier Männer müssen ihn herbeischleppen, allein und ohne jede Hilfe marschiert er wieder davon. Er kommt im Liegen und er geht im Stehen. Zu Beginn liegt er auf einem Bett, weil seine gelähmten Beine ihn nicht tragen. Am Ende steht er eben auf diesen Beinen und hat sein Bett auf die Schulter geladen. Wie gesagt, eine tolle Geschichte, die Geschichte eines Wunders, wie Jesus hier diesen Mann anrührt. Es ist eine Geschichte zum Thema Heilung. Und das ist ja ein Thema, mit dem wir uns bereits vor dem Sommer angefangen haben, im Rahmen einer eigenen Predigtserie da auseinanderzusetzen. Und wir werden dranbleiben, uns mit diesem Thema Heilung auseinanderzusetzen. Denn der Jesus, der hier in der Geschichte seine Macht demonstriert und das Schicksal des Gelähmten verändert, als er ihn heilt, er tut das heute immer noch. Bis heute ist er derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er tut auch heute noch, was er damals getan hat. Daran glauben wir. In unserer Geschichte geht es um vier Personen, vier Personengruppen. Um einen Gelähmten, vier Freunde, Jesus, der zwei Wunder tut, und eben eine Gruppe von angesehen Frommen, die sich ärgern, die sich über Jesus ärgern. Schauen wir uns die Personengruppen noch mal ein bisschen näher an. Da ist zunächst der Gelähmte. Er kann nicht gehen, er muss getragen werden. Er hat keinen Glauben, dass Jesus etwas Großartiges, so etwas Übernatürliches wie eine Spontanheilung für ihn tun wird. Vielleicht ist sein Zustand schon zu lange so, wie er ist. Da ist kein Glaube mehr, dass sich das jetzt ändert. Vielleicht glaubt er auch das, was viele Juden damals über Krankheit glaubten, dass man krank ist, weil man gesündigt hat. Dass er also selber schuld sei, dass er krank ist. Dass er das selber zu verantworten habe. Vielleicht, oder das ist sogar sehr wahrscheinlich, wurde ihm das auch schon mehr als einmal gesagt. So ist da kein Glaube für ihn vorhanden. Warum sollte jemand wie Jesus ihn anrühren? Er selber hat also keine Erwartung, aber er lässt seine Freunde gewähren, ihn zu Jesus zu bringen. Schaden wird es wohl nichts und wenigstens kommt er dann ein wenig rum. Weil wer macht sich sonst die Mühe, ihn durch die Stadt zu tragen? Mag er vielleicht gedacht haben. Da sind da die Freunde des Gelähmten oder diese vier Freunde. Im Gegensatz zum Gelähmten haben sie Glauben für Heilung. Ein Glaube, der Taten folgen lässt. Sie haben aber nicht nur tatkräftigen Glauben, den sie beweisen, sie haben auch noch eine solch große Liebe zu diesem Gelebten, dass sie keine Kosten und Mühe scheuen, ja sogar unverschämt dreist werden in dem Anliegen, das sie bewegt. Und dann ist da noch Jesus. Und über ihn lernen wir eine ganze Menge in dieser Geschichte. Jesus erweist sich nämlich zuallererst als allwissend. Jesus sieht das, was sonst kein Mensch sieht, was sonst niemand anderes sehen kann. Er hört auch das, was sonst niemand wahrnimmt. Und so sieht er den Glauben der Freunde, nicht nur ihre Tatkraft, sondern er sieht in ihr Herz und ihre Erwartung, dass er ihren Freund heilen kann. Jesus hört aber auch die kritischen, die verächtlichen Stimmen, die sich im Inneren der Frommen, der Bibellehrer regen. Er kann nämlich ihre Gedanken lesen. In Vers 8 heißt es, Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Jesus offenbart in dieser Geschichte aber nicht nur seine Allwissenheit, sondern auch seine Allmacht. Und Allmacht heißt ja, eine unbegrenzte Macht zu haben. Und vor den Augen seiner Zuhörer heilt Jesus den Gelähmten, sodass dieser aufsteht, seine Matte nimmt und fröhlich von dann zieht. Seine Allmacht zeigt er gerade darin, dass er spricht und es geschieht. Die Allmacht Gottes, mit der die ersten Sätze in der Bibel beginnen. Gott sprach und es geschah. Seine Allmacht beweist Jesus aber zuerst und vor allem darin, dass er dem Gelähmten seine Sünden vergibt. Und das war ja das, was die Bibellehrer so auf die Palme brachte. Wie kann ein Mensch einem anderen Menschen die Sünden vergeben? Das kann und das darf nur Gott. Und in Vers 7 wird beschrieben, was in ihnen vorging, was sie in ihrem Herzen dachten, was Jesus durchschaute. Sie sagten, was bildet er sich ein? Das ist Gotteslästerung. Nur allein Gott darf und kann Sünden vergeben. Und sie haben völlig recht. Sünden kann nur Gott vergeben. Und weil Jesus Gott ist, tut er hier weder was Unrechtes noch etwas Unmögliches. Und damit die Entrüste im Bibellehrer noch wirklich erkennt, dass Jesus der allwissende und allmächtige Gott ist, entlarvt, offenbart Jesus ihr Innerstes in der Runde und heilt dann obendrauf noch den Gelähmten direkt vor ihren Augen, etwas, das wirklich nur Gott tun kann. Jesus offenbart hier also seine Göttlichkeit, die zeigt, wer Gott ist, ein Gott, der Sünden vergibt und der Menschen heilt. Aber neben der Allwissenheit und der Allmacht Gottes, die Jesus hier als der Sohn Gottes demonstriert, weist die Geschichte noch auf einen weiteren ganz wesentlichen Punkt in Gottes Wesen hin. Und das ist der schönste von den drei, die ich mit euch anschauen möchte. Diesen Wesenszug, den Jesus hier widerspiegelt, nämlich Gottes Barmherzigkeit. Jesus zeigt uns hier, wie barmherzig Gott mit uns Sündern ist. Worin zeigt sich seine Barmherzigkeit? Erst einmal lesen wir hier nichts über Ärger oder Entsetzen von Jesus, als die Freunde den Gelähmten durchs Dach lassen. Ich meine mal ganz ehrlich, das ist ganz schön unhöflich, wie die Freunde sich hier Zugang zu Jesus verschaffen. Wie sie Jesus ihr Anliegen aufdrücken, sodass Jesus gar nicht anders kann, als jetzt hier zu agieren. Aber mich berührt dann der Vers 5, wo es ganz schlicht heißt, als aber Jesus ihren Glauben sah, also den Glauben der Freunde sah, da wandte er sich dem Gelähmten zu. Jesus ist berührt von dem Glauben der Freunde und von dem Einsatz in Liebe, den sie zeigen. Und so erbarmt er sich zunächst über die Freunde und agiert auf ihren Glauben hin, indem er sich dem zuwendet, um den es ging, dem Gelähmten. Er nahm die Freunde ernst, so wie es ihn ernst war, als sie zu Jesus kamen. Jesus ist aber nicht nur mit den Freunden barmherzig. Jesus ist auch barmherzig mit dem Gelähmten. Wir lesen hier nichts von dem Glauben, den dieser mitbrachte, den Glauben, den er zeigte. Und dennoch und trotzdem vollbringt Jesus an ihm zwei heilbringende Taten, zwei Wunder. Jesus heilt den Kranken also ohne, dass dieser Glauben für seine eigene Heilung hat. Und das ist Barmherzigkeit. So ist Gott, dass er heilt, auch wenn kein Heilungsglaube vorhanden ist. Ohne dass der Gelähmte etwas mitbringt, ohne dass er Gott etwas vorweisen kann, erbarmt sich Gott in seiner Liebe und Gnade über ihn. Und bis heute erbarmt sich Gott über Menschen, heilt Gott Menschen, die aus welchen Gründen auch immer keinen Glauben für ihre eigene Heilung haben. Und von diesen gibt es viele, auch unter uns. Zu welcher Sorte gehörst du? Gehörst du zu denen, die Glauben für sich und für ihre Heilung haben? Oder gehörst du vielleicht zu den vielen, die irgendwie wollen, aber sich eingestehen müssen? Nein, wirklich, ich glaube, dass Gott mich heilen will und dass er es tut. Das habe ich nicht. Habe ich noch nicht. Wir sind mit hineingenommen in die Rolle des Gelähmten. Ich hatte gerade gesagt, bis heute rührt Gott Menschen an, die nichts zu bringen haben. Und das betrifft uns alle. Wir alle haben Gott nichts zu bringen. Gottes Zuwendung. Das heißt, wenn Gott heilt, ist das immer aufgrund seiner Gnade, aufgrund seinem Gutsein und nicht, weil wir irgendwie gut sind. Oder weil wir den richtigen und ausreichenden Glauben haben, dass jetzt ein Level erreicht ist, wo Gott sagt, na gut, jetzt kann ich handeln. Mir macht das Mut, zu Gott zu kommen. Mit leeren Händen zu kommen und um Heilung zu bitten. Denn der Gott, an den wir glauben, er ist barmherzig und nicht abhängig davon, was ich gerade bringe oder vorweisen kann. Er ist barmherzig. In seiner Allmacht weiß Jesus aber auch, dass der Gelähmte noch viel mehr braucht als nur eine körperliche Heilung. Mehr braucht als körperlich angerührt zu werden. Jesus weiß, der Gelähmte braucht Erlösung. Er braucht Befreiung von Sünde und Schuld, die er mit sich trägt. Und so nimmt sich Jesus zuallererst der viel größeren Not an. Denn Krankheit, das betrifft ja nur unser Leben auf Erden. Aber unvergebene Schuld und Sünde, wenn unsere Beziehung zu Gott nicht geklärt ist durch unseren Glauben an Jesus Christus, dann hat das unter Umständen negative Auswirkungen auf die Ewigkeit. Krankheit ist nur temporär. Aber wenn meine Gottesfrage nicht geklärt ist, dann hat das noch viel größere Auswirkungen. Und so nimmt sich Jesus erstmal der größeren Auswirkung an. Wir wissen nicht, was der Gelähmte in seinem Leben getan hat, aber Jesus in seiner göttlichen Allwissenheit schaut ihn an und er weiß, wie es in seinem Herzen aussieht. Er weiß, dieser Mensch braucht Vergebung. Er braucht ein für alle Mal Frieden mit Gott. Und hier wird so sehr schön deutlich, nicht immer ist die äußere Not auch die dringlichere Not. Nicht immer ist das, was vor Augen ist, die größere Not, sondern manchmal ist das, was im Inneren ist, die nötigere Not. Und Jesus weiß das. Jesus sieht das und in seiner Barmherzigkeit kümmert er sich auch entsprechend. In seiner Barmherzigkeit spricht Jesus ihm zuerst diese befreiende, lebensspendende Vergebung zu. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das, was dich von Gott trennt, ist weggenommen. Jetzt ist Beziehung zu Gott möglich. Und damit mit der Vergebung spricht ihm auch zu, dass alles, was ihn belastet hat, vergeben ist. dass er ihn von seiner Last erlöst. Jesus erlöst ihn von der Last, die er auf seinem Herzen trägt oder die der Gelähmte vielleicht nur auf seinem Herzen trägt oder glaubt, auf seinem Herzen tragen zu müssen, weil ihm eingeredet wurde, dass er aufgrund seiner Sünde krank ist. Da haben ihm Menschen nochmal eine weitere Last aufgelegt, ein weiteres Leid, das er da trägt. Nicht nur, dass er gelähmt ist, dass er nicht am Leben teil kann, dass er ausgestoßener ist, sondern jetzt wird ihm noch die Last der Verantwortlichkeit aufgelegt, nach dem Motto, du bist selber schuld. Aber Jesus erlöst ihn und sagt, egal ob es der Fall ist oder nicht, dir ist vergeben. Ich löse dich von deiner Schuld. Und dann nach diesem heilsbringenden Zuspruch der Vergebung erbarmt sich Jesus auch über die andere Not und er heilt den Gelähmten, sodass dieser aufsteht und fröhlich seines Weges zieht. Ich meine, eine bessere Demonstration, wer Jesus ist und warum er auf die Welt gekommen ist, gibt es nicht. Hier zeigt er Jesus, wer er ist und warum er gekommen ist, zu vergeben und Leben wiederherzustellen. Wenn das nicht Barmherzigkeit Gottes ist, dass er kommt, um zu vergeben und Leben wiederherzustellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe diese Geschichte. Aber nun ist ja die Frage, was macht die Geschichte mit uns? Was bedeutet sie für dich und mich? Was hat das mit uns und unserem Alltag zu tun? 4 kurze Punkte möchte ich mit euch anschauen. 1. Punkt, nimm dir die Freunde zum Vorbild. Nimm dir mal die Freunde hier zum Vorbild. Sie sind für mich so ein echtes Vorbild für Gemeinschaft, für christliche Gemeinschaft. So wünsche ich mir, dass wir miteinander hier in der Matthäusgemeinde umgehen. Von der Not des Gelähmten bewegt, scheuen sie keine Kosten, keine Zeit, keine Mühe, um den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Und die Geschichte macht uns Mut, das gleich zu tun, weil sie macht deutlich, Gott sieht, Gott belohnt und Gott reagiert auf unsere Liebe, die wir einander erweisen, wenn wir uns gegenseitig zu Gott tragen. Sei es im Gebet, dass wir Fürbitten zu Hause füreinander sprechen oder wenn wir gemeinsam miteinander beten, hier im Gottesdienst, im Heilungsteam, im Kirchencafé, im Hauskreis, wo auch immer. Überleg doch mal, für wen kannst du so ein Freund sein, wie die 4 Freunde es für den Gelähmten waren? Mit wem zusammen kannst du einen Gelähmten, einen Kranken, einen Beladenen zu Jesus tragen im Gebet? Wo sind die Gelähmten um dich herum, für die du Glauben hast, die du zu Jesus tragen willst? Ich wünsche mir das für uns als Matthäusgemeinde, diese tragende Gemeinschaft. Wenn wir einander tragen, dann darf jeder mal tragen und auch jeder mal getragen werden. Dann ist es ein Geben und Nehmen, ein Miteinander auf dem Weg. 1. Punkt, nehme die Freunde zum Vorbild. 2. Punkt, sei ermutigt, Gott wirkt selbst dann, wenn wir als Betroffene, als Kranke, als Notleidende keinen Glauben haben. Keinen Glauben mehr haben, warum auch immer. Sei ermutigt, Gott wirkt selbst dann, wenn wir als Betroffene, als Kranke, als Notleidende keinen Glauben haben. Ich glaube, Gott ist sogar so barmherzig, dass er sogar wirkt, wenn die Beter keinen Glauben haben. Wenn wir wirklich mit absolut leeren Händen kommen, da ist Gott souverän und so barmherzig, dass er trotzdem antwortet. Das ist die Ermutigung aus dieser Geschichte. Gott ist nicht auf deinen oder nicht auf meinen Glauben angewiesen. Und manchmal müssen andere für uns glauben, weil wir aufgehört haben zu glauben. Zu lange haben wir für eine Situation gebetet und es hat sich nichts verändert, es ist nichts passiert, gefühlt zumindest oder augenscheinlich. Und da ist kein Glaube mehr da. Ich kenne diese Situation aus meinem Leben, wo ich aufgehört habe zu beten, weil ich dachte, Herr, so lange bete ich und nichts ist passiert. Ich bin müde geworden und ich habe aufgehört. Für diese Momente braucht es dann Leute wie diese 4 Freunde, die einem zur Seite kommen und sagen, wenn du keinen Glauben mehr hast, ich habe Glauben für dich. Ich bete für dich weiter. Ich bete, dass dein Glaube wieder neu erweckt wird. Manchmal haben Menschen keinen Glauben, weil sie noch nie erlebt haben, wie Gott übernatürlich eingegriffen hat. Da fehlt schlichtweg der Glaube. Vielleicht sind einige hier, die noch nie ein Heilungswunder erlebt haben. Ich habe so viele Heilungswunder in meinem Leben schon erlebt, dass ich keine Ausrede habe, warum wir nicht für Heilung beten sollten, weil meine Erfahrung mir gezeigt hat, dass Gottes Wort verlässlich ist und ich erlebt habe. Also bete ich für Heilung und glaube für Heilung. Aber vielleicht bist du hier und du hast das noch nie erlebt. Du liest die Geschichte und sagst, ja, das fand damals, wie soll das denn heute passieren? dann soll dich niemand schelten, dass du dafür keinen Glauben hast. Dann brauchst du Leute, die für dich glauben. Die für dich glauben, dass dein Glaube erweckt wird. Du darfst zu Gott mit leeren Händen kommen. Darfst mit leeren Händen zum Heilungsgebet gehen. Du musst nicht erst etwas vorweisen, gut genug sein, ein bestimmtes Maß an Glauben mitbringen, damit Gott barmherzig mit dir ist. Denn uns gilt doch, Gott ist barmherzig. In Jesus Christus hat er ein für alle Mal seine Barmherzigkeit erwiesen, als dieser am Kreuz für uns starb und damit all das aus dem Weg geräumt hat, was uns von Gott trennt. Und den Segen und Heilungskraft ermöglicht hat, dass wir die Wiederherstellung, die Gott für uns im Sinn hat, erleben dürfen. Gott ist barmherzig. Und so dürfen wir mit leeren Händen zu ihm kommen. Dritter Punkt, lass dich erlösen. Gott ist barmherzig, dass er uns jede Sünde und auch die Last unserer Schuld vergibt, uns davon erlöst. Ich mag dieses Wort erlöst. Da wird man, das ist was von loslösen, loslassen, gelöst werden. Da wird etwas getrennt. Und das tut, das kann Jesus tun, uns von etwas trennen, was uns festhält, was uns gebunden hält, was uns schwer auferlegt wurde. Und wenn da Schuld und Sünde in deinem Leben ist, die dich plagt oder dich beschämt, dann sollst du wissen, was auch Jesus dir zuspricht, wenn du das aufrichtig vor ihm bekennst und umkehrst. Mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Er sagt nicht mein Knecht, mein Nachfolger, du bist ja langsam auf dem Weg. Nein, er sagt mein Sohn, meine Tochter, deine Schuld ist dir vergeben. Jesus ist so väterlich, er repräsentiert ja Gott, den Vater, und spricht seiner Liebe zu, mein Sohn. Er spricht dir zu, meine Tochter, deine Schuld ist dir vergeben. Lass dich erlösen von Jesus. Er allein ist dein Erlöser. Und mein letzter Punkt, lass für dich beten. Such dir Freunde, die Glauben haben. Nimm in unserer Gemeinde das Heilungsgebet in Anspruch. Das sind auch solche Freunde, die keine Kosten und Mühen scheuen, für dich zu beten. Die das tun, weil sie dich lieb haben und weil sie Gott lieb haben. Die auf Lobpreis verzichten und sich Zeit nehmen, für dich zu beten. Such dir Freunde in deinem Umfeld, im Hauskreis. Menschen in der Gemeinde, zu denen du Vertrauen hast. Und lass für dich beten. Es ist keine Schande zuzugeben, dass einem Glaube fehlt. Und selbst wenn wir Glauben haben, sind wir aufgefordert, in Gemeinschaft zu beten, weil Gott legt Verheißung auf gemeinsames Gebet. Manchmal habe ich das Gefühl, dass unser Stolz uns davon abhält, Gebet in Anspruch zu nehmen. Wir sind zu stolz, für uns beten zu lassen. Aber das finde ich dramatisch. Weil wir uns selbst damit etwas verwehren, selbst uns einer Segnung vorenthalten, die Gott für uns hat. Vielleicht ist es für dich heute dran, diesen Stolz vom Kreuz abzulegen. Dass du bereit bist, dich zu demütigen, vor einer anderen Person zu sagen, ich brauche Heilung, ich brauche Glaube. Ich brauche, dass du mich zu Jesus trägst, weil ich es gerade nicht kann. Vor Gott gibt es keinen Raum für Stolz. Gott liebt es, wenn wir in Demut zu ihm kommen. Und dann begegnet er uns mit seiner Gnade, heißt es im Neuen Testament. Lass für dich beten. Nimm diese Geschichte als Ermutigung. Ich möchte abschließend mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir diese Geschichte in deinem Wort haben, die uns aufschließt, wer du bist und wie du bist, warum du gekommen bist, eben um uns zu vergeben und uns zu heilen und uns wieder herzustellen. Ich danke dir für die verschiedenen Punkte und Aspekte, die wir uns in der Geschichte angeschaut haben. Herr, und du weißt, für wen heute Morgen was dran war. Aber ich bete, Herr, dass die Wahrheit, die uns heute Morgen angesprochen hat, dass die weiter in uns arbeitet. Dass wir die nicht vergessen, dass wir die nicht zu den Akten legen, sondern dass wir dranbleiben. Dass wir dir Raum in unserem Leben geben und dann erleben, wie du das in uns wirkst, was du in deiner Barmherzigkeit in uns wirken möchtest. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, unseren Stolz zu überwinden, dass wir unseren Stolz ablegen, dass wir uns voreinander und damit auch vor dir demütigen, um dann zu empfangen, wie du unsere leeren Hände füllst. Herr, stolz ist so zu tun, als wären die Hände voll, wenn sie es gar nicht sind. Und wir dürfen mit leeren Händen zu dir kommen. Und du füllst uns. Und dafür möchte ich dir danken. Danke, dass du heute noch heilst, weil du derselbe bist und bleibst, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Herr, und lass dieses Wissen doch ein Wissen sein, das sich in der Praxis, in unserem Leben zeigt, dass wir auf diese Verheißung hin handeln, wo wir den ersten Schritt des Glaubens gehen und uns zu dir tragen lassen. Jesus, ich bete, dass dein Wort uns frei macht, auch heute Mittag. Komm, Heiliger Geist, tu bitte das, was nur du tun kannst. Wir brauchen dich. Oh Jesus, du bist gekommen, um dich vollends hinzugeben. Und so wollen wir dich auch vollends umarmen. Amen.